Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Wir sprechen heute über ein Thema, das reichlich Streitpotenzial hat. Es geht um das Verhältnis von uns Christen zur Politik. Die einen sagen, die Bibel ruft uns zur Unterordnung und zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit auf. Wir sollten Politiker nicht kritisieren, sondern für sie beten. Andere meinen, wir müssen aufstehen und unseren christlichen Standpunkt gegenüber der Politik klar machen und für eine christliche Politik kämpfen, vielleicht sogar, indem wir selbst aktiv werden. Bis 2015 gab es sogar eine Partei in Deutschland, die sich die Partei Bibeltreuer Christen nannte. Wie politisch sollte ein Christ sein? Und wie christlich Politik? Darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Matthias, wenn wir über das Thema Christ und Politik sprechen, dann ist die erste Frage natürlich, was sagt Gottes Wort, was sagt die Bibel dazu? Welche großen Prinzipien finden wir da für unser Verhältnis als Christen zum Staat?
Erst einmal müssen wir feststellen, dass die Bibel uns tatsächlich dazu aufruft, die politischen Obrigkeiten zu respektieren, uns ihnen unterzuordnen. Das hat Jesus selbst in gewisser Weise gelehrt, als er einst konfrontiert wurde mit der Frage, ob man Abgaben zahlen soll an die römische Besatzungsmacht. Und seine Antwort darauf war, dass er sich eine Münze geben ließ und sagte, wessen Abbild ist da drauf? Und dann die Antwort war die des Kaisers. Und dann hat er gesagt, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und so ruft dann später der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 1, dazu auf, dass wir uns den Obrigkeiten unterordnen sollen, denn es gibt keine Obrigkeit außer denen, die von Gott eingesetzt sind. Oder Petrus sagt, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder dem Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Und endet dann auch wieder mit den Worten, ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. In all diesen drei Aussagen, sowohl bei Jesus, wie auch bei Paulus, wie auch bei Petrus, ist aber auch immer die Dimension Gottes mit drin. Und das heißt, da wo Obrigkeiten nicht mehr das tun, was Gott sagt, sondern uns quasi zwingen wollen, Gott nicht zu ehren, gegen Gott zu handeln, dann muss uns auch klar sein, die erste Loyalität muss immer Gott gelten und dann ordnen wir uns den staatlichen Autoritäten unter. Das ist das, was wir dann in der Apostelgeschichte sehen, wo Petrus vor dem Hohen Rat sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also ja, wir ordnen uns unter, das ist Gott gewollt, die Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt, Gott lässt sie da sein, aber das hat immer da Grenzen, wo der Gehorsam den Obrigkeit gegenüber zum Ungehorsam gegen Gott führen würde.
Ich finde ganz spannend, dass Jesus und dann auch Petrus und Paulus diese Aussagen machen in einer Zeit, als die Kaiser herrschten. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, der weiß um die Eroberungsfeldzüge der Römer, der weiß auch um ihre grausamen und menschenverachtenden Praktiken wie Kreuzigungen oder auch die Gladiatorenkämpfe in den großen Arenen. Warum sagt Gott erstmal allgemein, ordnet euch dieser Obrigkeit unter, selbst so einem grausamen römischen Kaiser?
Ja, weil letztendlich Gott ein Gott der Ordnung ist. Und Gott diese ganze Welt ordnet immer auch mit Menschen, die, weil sie Menschen sind, nicht perfekt sind. Das heißt, alle Ordnungen in dieser Welt sind imperfekt. Und trotzdem sind sie Gott gewollt. Das gilt ja auch für Ehe und Familie. Kinder sollen sich ihren Eltern unterordnen, auch im Verhältnis von Mann und Frau soll es Ordnung geben, in der Gemeinde soll es Ordnung geben. Auch da hat man es immer mit Sündern zu tun. Menschen, die auch ihre Position missbrauchen können. Das ist nicht Gott gewollt. Und trotzdem ist Gott ein Gott der Ordnung und nicht der Anarchie. So, von daher, Gott arbeitet mit dem, was er hat, einer gefallenen Welt, mit gefallenen Menschen. Und die gebraucht er, um trotzdem gewisse Ordnung zu haben. Und wir erkennen an, letztendlich, dass Ordnung gut ist. Da, wo keine Ordnung herrscht, wo Chaos herrscht, wo Anarchie herrscht, da kommt selten Gutes bei heraus. Das klingt viel mehr nach dem Diabolos, dem Durcheinanderbringer. Da herrscht Chaos. Bei Gott ist Ordnung. So, deswegen erstmal Ordnung anerkennen, auch wenn sie von sündigen Menschen ausgeführt wird.
Jetzt hast du aber schon angedeutet, dass die Bibel keine bedingungslose Unterordnung kennt. Es gibt auch Grenzen. in der Unterordnung gegenüber dem Staat. Man könnte ja jetzt sagen, wenn man sich das so anschaut, was Jesus sagt und auch die Apostel, also wenn man sich dem Kaiser unterordnen soll, dann doch wirklich jeder Obrigkeit. Wo sind denn dann die Grenzen? Du hast es angedeutet, aber wie kann ich denn das herausfinden, wo auch mein Widerstand gefragt ist und wie sieht christlicher Widerstand aus?
Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also erst einmal ist Widerstand, müssen wir nochmal differenzieren. Ich glaube, erst einmal geht es darum, kann ich persönlich Dinge noch vereinbaren mit meinem Glauben an Gott? Also wo muss ich wem gehorsam sein? Und mein Gehorsam Gott gegenüber geht immer über allen anderen Gehorsam. Das heißt ja nicht zwingend, dass ich Widerstand übe im Sinne einer Rebellion, sondern das heißt erstmal, dass ich bereit bin, auch gewisse Konsequenzen in Kauf zu nehmen, weil ich mich den staatlichen Ordnungen widersetze.
Und das sehen wir ja auch im Römischen Reich schon, wo Christen gesagt haben, wir beugen uns nicht vor dem Kaiser und wo das dazu geführt hat, dass sie teilweise dann auch in den Arenen getötet wurden.
Genau, und das sehen wir sogar im Alten Testament bei Daniel. Also das sind Beispiele, wo wir sehen, da haben Menschen um ihres Glaubens willen gesagt, ich muss Gott hier mehr gehorchen. Ich bin bereit, die Konsequenzen zu ertragen. Und das war aber nie eine Rebellion im Sinne von, wir machen jetzt hier einen Volksaufstand gegen die Obrigkeiten, sondern eine ganz persönliche Entscheidung, hier muss ich jetzt widerstehen. Ich bin bereit, die Konsequenzen aber auch zu ertragen. So, bei uns in unserer Gesellschaft gibt es aber natürlich ganz andere Wege, auch Widerstand zu leisten. Das kann Demonstration sein, das kann Teilnahme am politischen Prozess sein, indem ich mich engagiere, indem ich selber aktiv werde in der Politik, indem ich eine Regierung vielleicht auch abwähle, wenn die Möglichkeit da ist. Schwierig wird es immer dann, wenn es wirklich dahin kommt, dass ich sage, hier ist ein solches Unrechtsregime, dass ich einen Punkt komme zu sagen, muss ich hier aktiven Widerstand leisten und eben nicht nur selber Konsequenzen erdulden, sondern sagen, muss ich hier mehr tun. Und da gibt es ein sehr interessantes Beispiel, wie man mit dieser schweren Frage ringen kann. Dietrich Bonhoeffer hat in seiner Ethik zu dem Bereich so wirres Zeug geschrieben, in gewisser Weise, dass in seiner Ethik man nachher nicht genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich richtig. Und tatsächlich ist die Ethik von ihm nie fertig geschrieben worden. Das heißt, es sind Fragmente, die man gefunden hat in seinen Gefängniszellen, die nachher teilweise, die er verschickt hatte, die irgendwo anders noch lagen. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge man die anordnet, kommt man auch zu einer sehr unterschiedlichen Lesart bei Bonhoeffer, weil er tatsächlich existenziell mit dieser Frage gerungen hat, darf man zum Beispiel etwas wie ein Hitler-Attentat tun? Und er ist mit dieser Frage nicht fertig geworden. Es blieb für ihn ein Spannungsverhältnis und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich bin Gott sei Dank nicht in einer so existenziellen Situation mit dieser Frage konfrontiert, aber auch am Schreibtisch habe ich keine ganz klare Antwort darauf.
Du hast auch schon jetzt sanftere Formen als Widerstand angesprochen, selber mitmischen, zum Beispiel durch Petitionen, durch Demonstrationen oder auch eigenes politisches Engagement. Würdest du sagen, wir Christen sind dazu berufen und sollten uns auf diese Weise in den politischen Prozess einbringen?
Nein, berufen sind wir, Jesus Christus nachzufolgen. Berufen sind wir zur Heiligung und zum Frieden. Also eine Berufung im biblischen Sinne ganz sicher nicht. Ist es uns erlaubt? Haben wir Freiheit, das zu tun? Ja, die haben wir. Und dann stehen uns ja auch in unserem Land viele Wege offen, sich zu engagieren. Und das haben wir ja teilweise auch schon getan. Wir haben als Brüderrat vor gar nicht langer Zeit mal einen Brief geschrieben an unseren Oberbürgermeister und uns dafür eingesetzt, dass das Rathaus nicht lila angestrahlt wird, weil damit eine bestimmte politische Botschaft gesandt werden sollte, die wir für falsch halten. Und haben gesagt, bitte macht da nicht mit. Als Oberbürgermeister sollt ihr nicht etwas prägen, was noch gar nicht Gesetz ist. Das sollen die Parteien machen, aber ihr sollt die aktuellen Gesetze ausführen und dann wäre das falsch. Da haben wir uns also engagiert. Man kann Petitionen auch schreiben, zum Beispiel gegen das Singverbot in Gemeinden. Das haben Gemeinden getan, sie haben Eingaben gemacht, sie sind rechtliche Wege gegangen. In Niedersachsen, in Hannover hat es da gerade einen Prozess gegeben. Christen haben verloren, aber sie haben sich bemüht und das ist ja legitim. Und demonstrieren ist im Normalfall auch eine Option, die möglich ist. Und natürlich kann man sich ganz konkret im politischen Betrieb engagieren, als Christ. Auch das ist erlaubt, aber es ist keine Berufung im engeren Sinne, weil diese Form von Berufung die Bibel einfach nicht kennt.
Jetzt gibt es ja im Bundestag in allen Parteien Menschen, die sich als Christen bezeichnen. Die Politik, die aber dabei rauskommt, ist in Teilen nicht besonders christlich, würde sogar sagen, teilweise sehr unchristlich, erkennbar gegen Gottes Wort. Ich denke an Gesetze zur Abtreibung, ich denke an die Ehe für alle und an manches mehr. Und da stellt sich mir die Frage, kann man als Christ eigentlich guten Gewissens Politiker sein? Und wenn ja, wie?
Ich würde sagen, ja. Die Frage ist grundsätzlich die, wem gilt meine letzte Loyalität? Die kann halt nicht dem Parteichef gelten oder der Parteichefin. Die kann nicht der Partei gelten, sondern sie muss Gott gelten. Das sollte man sehr klar haben, wenn man sich in der Politik engagiert. Meine letzte Loyalität liegt bei Jesus. Aber ich würde sagen, das gilt eigentlich auch für alle anderen Lebensbereiche, in denen wir uns engagieren. Das gilt für die meisten Berufe, in die man hineingeht. Auch da ist es immer ein Abwägen der Loyalitäten. Und von daher ist es meines Erachtens gut und richtig, als Christ sich in der Politik zu engagieren. Tatsächlich habe ich persönlich, bevor für mich klar wurde, dass ich in Richtung Pastorendienst gehen werde, eigentlich geplant, in die Politik zu gehen und mich politisch zu engagieren. Ich war tatsächlich sogar Parteimitglied. Das habe ich niedergelegt, als ich Pastor wurde. Nicht, weil ich das für falsch halte, sondern weil ich einfach auch ganz klar sagen wollte, meine Loyalität gilt der Gemeinde und gilt dem Herrn Jesus. Und deswegen habe ich mich daraus zurückgezogen. Aber ich finde es in keinster Weise verwerflich, sondern im Gegenteil, wird Leute auch motivieren dazu, wenn ihnen das auf dem Herzen liegt, nicht zu Hause zu sitzen und zu meckern, sondern sich mit einzubringen.
Eine Frage, die sich anschließt: In jeder Partei sitzen auch Christen, die sagen würden, unsere Partei vertritt am besten, was Gott für diese Welt möchte, für unser Land will. Die Grünen, die setzen sich für die Bewahrung der Schöpfung ein, die CDU für die Familie, SPD für soziale Gerechtigkeit. Ich mache das mal bewusst etwas holzschnittartig. Aber gibt es so etwas wie eine christliche Politik? Gibt es Parteien, die besser zu Christen passen und andere, die für Christen unwählbar sind?
Also eine christliche Politik wäre immer eine Politik, die sich in dem, was sie fordert, an der Bibel orientiert. Ich denke, es hat immer mal wieder Parteien gegeben und es gibt auch aktuell eine Partei, die das für sich in Anspruch nehmen. Ob das dann wirklich in allen Dingen so ist, das muss man dann genau prüfen. Aber wenn wir uns einfach mal die großen Parteien anschauen, die aktuell im Bundestag sitzen, dann müssen wir feststellen, wie du das gerade so ganz grob gesagt hast, man könnte bei jeder Partei Dinge finden, von denen ich sagen würde, die kann ich von der Bibel her ableiten. Und deswegen, wenn mir Umweltschutz ganz besonders wichtig ist, weil ich sage, Mensch, das ist unser Schöpfungsauftrag, diese Schöpfung zu bewahren, dann verstehe ich, warum ein Christ die Grünen wählt. Wenn mir soziale Gerechtigkeit ganz wichtig ist, dann verstehe ich, warum man die SPD oder vielleicht sogar die Linke wählt. Wenn mir Familie und Lebensschutz, also Schutz des ungeborenen Lebens, besonders wichtig ist, dann verstehe ich, warum man die CDU oder vielleicht sogar die AfD wählt. Und wenn ich vor allem auf die Freiheit ziele, die wir als Christen anstreben und die wir uns wünschen, dann kann es gute Gründe geben, die FDP zu wählen. Also ich glaube, jede Partei, die im Bundestag ist, könnte aus unterschiedlichen Gründen für einen Christen wählbar sein. Und ich würde sagen, in jeder Partei werden wir auch Dinge finden, wo ich als Christ sagen muss, das finde ich aber nicht gut und das widerspricht meiner biblischen Überzeugung. So von daher glaube ich nicht, dass es die eine Partei gibt, die man als Christ wählen muss oder die eine Partei gibt, die man als Christ überhaupt nicht wählen darf. Ich persönlich habe Präferenzen. Es gibt auch Parteien, die ich für eher sehr schwer wählbar halte. Aber das ist dann meine persönliche Abwägung.
Was würdest du denn einem Christen in diesem Superwahljahr raten, um eine gute Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl zu treffen?
Ich würde sagen, lies die Wahlprogramme. Setz dich damit auseinander, was die wirklich vorhaben. Nicht aus guter Tradition wählen oder weil jemand nicht lächelt. Schau dir zweitens die handelnden Personen an, wie glaubwürdig sie wirklich sind. Das heißt, zeigen sie durch das, was sie bisher getan haben, dass das, was sie sagen, was sie tun wollen, dann auch das ist, was sie tun werden. Also sind sie glaubwürdig. Und dann kläre für dich, welche Themen für dich ganz besonders wichtig sind. Als Christ, als Mensch in dieser Welt, das kann dann mit prägen, welche Partei dann vielleicht auch am ehesten, welches Parteiprogramm vielleicht am ehesten dann dem entspricht, was dir ganz besonders wichtig ist. Und dann, denke ich, gibt es auch ganz praktische Gründe, dass man die eine oder andere Partei wählt oder eben auch nicht wählt. Zum Beispiel können das machtpolitische Abwägungen sein. Also vielleicht komme ich nach dem Lesen der Wahlprogramme dahin, dass ich zum Beispiel sage, da gibt es eine Partei, die heißt Bündnis C, die finde ich jetzt persönlich total attraktiv mit dem, was sie sagt. Aber ich weiß auch, die kriegen maximal 2% und werden kein Direktmandat gewinnen. Und deswegen ist dann meine Stimme letztendlich verloren und dann wähle ich sie vielleicht deshalb trotzdem nicht. Das sind so Abwägungen, die man machen kann. Und das war wiederum, das war jetzt keine Empfehlung in irgendeine Richtung, sondern das ist einfach nur ein Weg, wie man darüber nachdenken kann, den ich für legitim und vielleicht hilfreich halte.
Ich möchte mit dir auch noch über die Rolle von Kirchen und Gemeinden nachdenken für das Thema Christ und Politik. In den Landeskirchen, da geht der Trend ja schon lang in die Richtung, dass sie immer politischer werden. Und auch in Freikirchen geht es mittlerweile immer häufiger um unsere soziale und politische Verantwortung für diese Welt, für unsere Gesellschaft. Wie politisch sollten wir als Gemeinde sein?
Ja, der Trend geht ja noch weiter. Es gibt ja inzwischen sogar Pastoren-Podcasts, in denen über Politik gesprochen wird, Matthias. Nein, Spaß beiseite. Grundsätzlich haben wir als Christen eine Kernbotschaft oder als Gemeinden eine Kernbotschaft, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist eine Botschaft, die erstmal alle Politik bei weitem übersteigt und das muss im Zentrum stehen. Politik, da muss man sich klar werden, was ist das eigentlich genau? Eine Definition sagt, da sind Strukturen und Prozesse und Inhalte zur Regelung der Angelegenheiten des Gemeinwesens. So kann man das vielleicht definieren. Und da müssen wir sagen, ja klar, also in den Strukturen, das damals Gemeinde jetzt nicht so viel mit zu tun. Prozesse auch weniger. Inhalte, klar. Politische Inhalte können für uns eine Rolle spielen. So, das heißt, kann ich in einer Predigt mal auch Position beziehen und zum Beispiel sagen, dass Abtreibung ein Gräuel ist, dass das Tötung von ungeborenem Leben ist. Ja klar kann ich das tun. Bin ich damit politisch? Natürlich bin ich damit politisch. So, von daher darf ich etwas sagen zum Umweltschutz oder zur Bewahrung der Schöpfung. Ja, natürlich kann ich das tun. Wenn das ins Zentrum rückt, und ich glaube, das ist das Problem, was ich in manchen Kirchen und Gemeinden sehe, dann haben wir unsere Kernbotschaft aus dem Blick verloren. Und deswegen kann das immer nur ein Randthema sein. Und wenn wir, wie wir das aus tiefster Überzeugung tun, fortlaufend Text auslegen, predigen, nur dann, wenn der Bibeltext das eben als Thema auch mal vorgibt.
Du hast gerade schon unseren Pastorendienst angesprochen, auch das Predigen. Konkrete Wahlempfehlungen sollten wir ja da wahrscheinlich nicht aussprechen. Du hast dich auch jetzt in dieser Podcast-Episode drum gedrückt. Finde ich gut so, aber dürfen wir uns in Predigten politisch positionieren? Ist das angesagt?
Inhaltlich auf jeden Fall ja. Und auch das ist natürlich nicht ganz ohne, denn wenn ich kurz vor der Bundestagswahl in einer Predigt, vielleicht sogar noch am Wahlsonntag, in einer Predigt ein ganz starkes Plädoyer zum Schutz des ungeborenen Lebens ausspreche, dann ist das natürlich auch eine Botschaft, die dann eigentlich deutlich macht, bestimmte Parteien halte ich in dem Moment eigentlich für nicht wählbar. Und das Gleiche könnte sein, wenn ich mich ganz stark mache für das Thema Umweltschutz. So, von daher ist das schon ein Abwägen. Aber immer nur, um politisch neutral zu sein, zu schweigen, ich glaube, das kann auch nicht unser Mandat sein. Also von daher, ich würde nicht bewusst versuchen, Politik zu betreiben von der Kanzel. Ich glaube, das wäre falsch. Aber ich glaube schon, dass auch eine Situation entstehen kann, wo die Überzeugung, die ich von der Bibel habe, so stark ist, dass ich mir kein Sprechverbot auferlege. Für mich zum Vorbild geworden ist die Gemeinde, in der ich war, bevor ich hier nach München kam, die Capitol Hill Baptist Church, Gemeinde direkt hinter dem Kapitol, also dem Sitz der amerikanischen Abgeordnetenkammern des Kongresses und des Senats. Und da waren Abgeordnete und Mitarbeiter aus beiden Häusern und von beiden Seiten des politischen Dialogs, Republikaner und Demokraten, in der Gemeinde. Und der Pastor war sehr darauf bedacht, nicht parteipolitisch zu werden, aber er hat sehr wohl manchmal politisch Positionen klar benannt, wo dann wahrscheinlich die eine Gruppe oder die andere ein bisschen zusammengezuckt ist. Und das finde ich aber auch wichtig, weil wir leben in dieser Welt und es gibt Dinge, die uns beschäftigen und auch beschäftigen sollten und wo wir als Christen auch den Mund aufmachen dürfen und vielleicht sogar auch mal müssen. Von daher, also Neutralität über alles ist meines Erachtens auch nicht das Gebot der Stunde, auch wenn wir letztendlich eben nicht parteipolitisch unterwegs sein wollen und Wahlempfehlungen geben werden. Von daher, ja, es gibt einen Raum dafür. im Rahmen und immer untergeordnet unter dem, was am wichtigsten ist, dem Evangelium.
Und von dir habe ich auch gelernt, dass man am Wahlsonntag aufpassen muss, wie man sich kleidet. Ich meine, du hast mal erzählt, dass du eine gelbe Krawatte und ein schwarzes Hemd, oder wie war das, an dem Wahlsonntag
anhattest? Es war ein weißes Hemd, aber ein schwarzer Anzug und eine gelbe Krawatte vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder 8 Jahren. Und damals hatte ich noch mehrere, damals recht modische gelbe Krawatten im Schrank. Und da wurde ich tatsächlich gefragt, ob das jetzt meine Wahlempfehlung war. Wobei mir auch gar nicht klar gewesen wäre, wie jemand dann mit einer Stimme schwarz-gelb hätte wählen können. Aber ja, da schauen die Leute auf alles Mögliche. Das ist schon manchmal ein bisschen skurril. Aber genau, also pass auf, was du dieses Jahr an den Wahlsonntagen so trägst. Ja.
Das war der Pastoren-Podcast. Ich weiß nicht, ob in Zukunft weniger gestritten wird. Wir konnten aber hoffentlich einige wichtige Fragen klären. Und die Frage zu dem großen Themenfeld Christ und Politik kam von einem Hörer. Wir wollen euch sehr ermutigen, uns weiter Fragen zu stellen. Wir sprechen gerne in diesem Podcast darüber. Für heute, danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.